Also gerade wenn ein Mensch jung ist, dann muss er zu Gott kommen und den Sinn des Lebens suchen. Wenn der Mensch nur das Zeitliche sieht, das vergeht und dann ist es vorbei. Aber wenn man sich mit Gott, dem Ewigen, verbindet, dann bekommt eben das, was wir im Leben tun, eine Bedeutung im Licht der Ewigkeit. Heute Abend geht es um das Thema der Sinn des Lebens. Und zwar beantwortet mit dem Buch Prediger aus dem Alten Testament. Das ist eines von drei Bibelbüchern, die von König Salomo vor 3000 Jahren geschrieben wurden. In seiner Jugend war er ein Mann, der sein Leben ganz auf Gott und sein Wort ausgerichtet hatte. Und darum hatte Gott ihm auch eine ganz ungewöhnliche Weisheit gegeben. Aber im Lauf der Zeit hat er sich immer mehr von Gott entfernt und ist schließlich ganz von dem Herrn weggekommen. Da hat er Jahre hindurch, muss man sagen, in Gottes Ferne gelebt. Und da hat er versucht, den Sinn des Lebens selber zu entdecken und die Lehre, die er empfand, auszufüllen mit ganz verschiedenen Dingen. Er hat also alles Mögliche ausprobiert, und zwar durch seinen sprichwörtlich gewaltigen Reichtum konnte er sich alles leisten. Schließlich sein Ergebnis nach Jahren war, es hat alles gar nichts gebracht. Es war völlig sinnlos. Und am Ende seines Lebens hat Salomo eine ganz radikale Umkehr erlebt. Und das Buch Prediger ist der Rechenschaftsbericht davon. Und es war ihm ein Anliegen, dass die anderen Leute im Volk Israel seine Fehler nicht mehr repetieren würden, sondern dass sie aus seinen Fehlern lernen. Mir hat einmal ein junger Mensch gesagt, also ich lerne grundsätzlich nur aus Fehlern. Also es ist so, man kann aus Fehlern sehr viel lernen, aber es ist dann oft auch bitter. Und das Buch Prediger hat Gott aufschreiben lassen, gerade darum, dass wir diese Dinge nicht nochmals repetieren müssten, die Salomo schmerzlich erlebt hatte. Ja, jetzt würde ich vorschlagen, wir lesen einfach mal Prediger 1, 1-11. Liest uns das jemand vor? Vielleicht du mal.
Die Worte des Predigers, des Sohnes Davids, des Königs in Jerusalem. Unnichtigkeit der Nichtigkeiten, spricht der Prediger. Unnichtigkeit der Nichtigkeiten, alles ist nichtig. Was bleibt dem Menschen von all seiner Mühe, womit er sich abmüht unter der Sonne? Ein Geschlecht geht und ein anderes Geschlecht kommt. Die Erde aber bleibt ewiglich. Die Sonne geht auf und die Sonne geht unter und sie eilt an den Ort, wo sie wieder aufgehen soll.
Noch Vers 9.
Was einst gewesen ist, das wird wieder sein. Und was einst geschehen ist, das wird wieder geschehen. Und es gibt nichts Neues unter der Sonne.
Ja, dieser Anfang ist eigentlich die Grundthese des Buches. Nichtigkeit der Nichtigkeiten. Das hebräische Wort bezeichnet eigentlich einen Hauch. Und ist eigentlich gleichbedeutend mit nichts, sinnlos, etwas, was man auch nicht festhalten kann. Es entgleitet einem sofort, der Hauch. Und wenn Salomo sagt, Nichtigkeit der Nichtigkeiten, was ist das für ein Ausdruck? So sprechen wir eigentlich normalerweise im Deutschen nicht, oder? Zum Beispiel, das Hohelied heißt das Lied der Lieder. Das ist das schönste Lied. Und wenn er hier aber sagt, Nichtigkeit der Nichtigkeiten, dann ist das der Superlativ nach unten. Also totale Leere. Totale Sinnlosigkeit. Und Salomo hat sich von Gott entfernt. Da kam die Idee auf, was ist eigentlich der Sinn des Lebens? Bin ich so quasi wie ein Hamsterrad Der Hamster macht so und dreht und dreht und dreht und dreht. Was ist der Sinn davon? Da ist eine Generation da und dann sterben die und die nächste Generation lebt und die stirbt auch und dann kommt eine nächste Generation. Die ganze Geschichte der Menschheit ist einfach ein Kreislauf. Eine Generation kommt, eine Generation geht. Die ganze Weltgeschichte ist eigentlich total langweilig. Und die Sonne geht auf, die Sonne geht wieder unter. Jeden Tag dasselbe. Und das durch die ganze Weltgeschichte hindurch. Ein Rad, das dreht sich wie ein Hamsterrad. Was ist der Sinn davon? Natürlich, es hat schon einen Sinn. Der Hamster gehört nicht ins Käfig. Der Hamster gehört in die Freiheit, muss sich bewegen können. Ist eigentlich furchtbar. Aber damit er eben seine Muskelkraft erhalten kann, gibt man ihm ein Rad. Aber was ist der Sinn? Einfach so rundherum. Anstatt in der Freiheit herumzugehen. Und so kommt sich Salomo vor. Was ist der Sinn? Alles dreht sich. Und das ist schon interessant, dass sowas in der Bibel steht. Es gibt manche, die haben schon gesagt, also das Buch Prediger sollte gar nicht in der Bibel stehen. Das ist ein pessimistisches Buch. Beginnt ja gleich damit, Nichtigkeit der Nichtigkeiten oder totale Sinnlosigkeit, spricht der Prediger. Totale Sinnlosigkeit. Alles ist sinnlos. Und was ist eigentlich das Ergebnis, der Gewinn von all dem, was man im Leben macht und sich abmüht? Das ist die Grundfrage hier. Aber wie kann man das beantworten, wenn jemand sagt, warum steht das Buch in der Bibel? Ja? Dieses Bibelbuch zeigt auf, wie sinnlos das Leben ist ohne den Herrn. Und das muss in der Bibel stehen. Wo denn sonst? Und weiter zeigt das, dass Gott Menschen, die an den Punkt kommen, wo sie sagen, ich verzweifle am Leben. Ich frage mich, was das Leben überhaupt soll. Wäre ich doch am besten gar nie geboren. Solche Menschen versteht Gott. Und darum hat er das Buch schreiben lassen. Und das Buch ist geschrieben worden, damit man aus diesen falschen Ambitionen herauskommt und das wirkliche Leben ergreifen kann. Und jetzt versteht man auch die Menschen in Indien und in Fernost. Dort spielt das Rad eine riesige Rolle. Wenn man in Thailand auf einen Markt geht, das kann sein im Vorhof eines buddhistischen Tempels, ja, die Vorhofmauern sind dekoriert mit Rad, 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 Rad. Überall Räder. Warum? Ja, weil die Menschen im Osten haben auch beobachtet, es gibt tatsächlich so viele Kreisläufe im Leben. Und dann haben sie gesagt, ja, wahrscheinlich geht das noch weiter als nur das. Vielleicht werden wir, wenn wir sterben, wiedergeboren, und dann sterben wir wieder, wiedergeboren, das ist ein Rad. Aber das haben sie nie beobachtet. Das war reine Behauptung. Ja, abgeleitet aus wirklich beobachtbaren Kreisläufen. Alles ist ein Kreislauf und sie haben sich gesagt, eigentlich ist das alles sinnlos. Der Sinn wäre, man müsste aus diesem Kreislauf ausbrechen, aus dem Kreislauf von Wiedergeburten. Nun, die Bibel sagt, es ist ganz anders. Wo steht in der Bibel, dass es keine Reinkarnation gibt? Ja, Hebräer. Ja, wenn wir bewaffnet sind, müssen wir wissen, wo das steht. Hebräer 9 wurde schon gesagt und Vers, ja, das siehst du, bist bewaffnet. Hebräer 9, 27, und ebenso wie es den Menschen gesetzt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Ich war, manchmal sagen wir, einmal kommt das und das, einmal quasi in der Zukunft. Aber das Wort hier ist ein Zahlwort im Griechischen. Einmal, nicht zweimal. Es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben, danach das Gericht. Das heißt also, der Mensch hat nur während seiner Lebzeit hier auf der Erde die Möglichkeit, auszusteigen aus einem Leben der Sinnlosigkeit. Nach dem Tod gibt es keine Möglichkeit mehr, es ist zu spät. Man muss sich hier entscheiden. Die Bibel sagt, einmal sterben, danach das Gericht. Dann muss man vor Gott sich verantworten. Aber während der Lebzeit haben wir die Gelegenheit, unsere Schuld zu bereuen, Gott zu bekennen im Gebet und seine Vergebung dankend anzunehmen. Und da gibt es also keine Reinkarnation. Aber eben aus dieser Beobachtung heraus kam dann diese Überzeugung auf, alles ist ein Kreislauf. Und die Hindus und auch die Buddhisten lehren, der Mensch müsse also versuchen, aus diesem Kreislauf ausbrechen zu können, den sie als sinnlos ansehen. Und was kommt dann nach hinduistischer Lehre? Nirvana ist ein Partizip und bedeutet ausgelöscht. Sind wir beim Hauch. Hauch, Nichtigkeit. Ausgelöscht. Also wie man eine Kerze nimmt und und das ist ihr Ziel, ihr Endziel. Das ist eigentlich furchtbar. Und darum ist es so wichtig, dass man auch den Menschen in Asien diese frohe Botschaft bringt. Nein, es gibt keine Reinkarnation. Aber es gibt die Möglichkeit, aus der Sinnlosigkeit auszusteigen, die wahre Freude zu entdecken, aber nicht indem unser Ich ausgelöscht wird, sondern indem wir zu einer persönlichen Beziehung zu Gott kommen, zu Jesus Christus. Im Islam ist es ganz anders, weil dort ganz vieles abgeguckt ist von der Bibel. Und dort wird auch von einem Paradies gesprochen. Aber den Gedanken haben sie aus der Bibel. Weil Muhammad hat ja ganz viel aus der Bibel übernommen, aber verändert. Und ganz wichtig ist, das Paradies wird dargestellt, ein Mann bekommt dann 70 Jungfrauen. Also, es wird dargestellt, quasi, dass das Ideal ist eine Sexualität, die genau dem entgegen ist, was Gott eigentlich sich ausgedacht hat für den Menschen hier auf der Erde. Ein Mann und eine Frau. Aber das Paradies, 70 Jungfrauen und Essen wie im Schlafenland, Wein trinken die ganze Zeit, aber man wird nie betrunken. Auf der Erde dürfen Muslime keinen Wein trinken. Aber im Paradies so viel Wein sie wollen, die ganze Zeit. Und jetzt ganz wichtig, es gibt keine Begegnung mit Allah. Weil Gott wird im Islam gedacht als der völlig andere. Und eigentlich auch als der völlig unnahbare. Das heißt, es gibt keine persönliche Beziehung zu Allah im normalen orthodoxen Islam. Und das ist genau das Gegenteil von dem Evangelium, dass es wirklich eine persönliche Herzensbeziehung gibt zu Gott, zu dem Herrn Jesus und dass jeder, wie der Apostel Paulus sagen kann, der Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selber für mich hingegeben hat. Also das ist auch ein Riesenunterschied, aber es geht dort wieder in eine ganz andere Richtung. Ja, gut, jetzt haben wir gesehen diese Kreisläufe und Salomo stellt sich die Frage, was soll das? Wie kann ich in einer Welt, in der ich eigentlich keinen Sinn sehe, trotzdem Erfüllung finden? Und darum in seiner ersten Untersuchung, da geht es um Philosophieren und Genießen. Liest jemand 1, 12 bis 18?
Ich, der Prediger, war König über Israel in Jerusalem. Ich richte mein Herz darauf, mit Weisheit alles zu erforschen und zu ergründen, was unter dem Himmel getan wird. Das ist ein mühseliges Geschäft, das Gott den Menschenkindern gegeben hat, damit sie sich mit ihm plagen sollen. Ich beobachte alle Werke, die getan werden unter der Sonne, und siehe, es war alles nichtig und ein Haschen nach Wind. Und ich richtete mein Herz darauf, die Weisheit zu erkennen und zu erkennen, was Tollheit und Unverstand sei. Aber ich habe auch das als ein Haschen nach Wind erkannt. Denn wo viel Weisheit ist, da ist auch viel Enttäuschung. Und wer sein Wissen mehrt, der mehrt seinen Schmerz.
Ja, also er hat sich überlegt, ich möchte mit Nachdenken und Philosophieren den Sinn des Lebens herausfinden. Und schließlich wurde er da völlig enttäuscht. Also er hat gemerkt, wenn ich philosophiere und versuche mit eigener Logik, unabhängig von Gott, ohne die Bibel, den Sinn des Lebens herauszufinden, eigentlich verzweifle ich daran. Und das ist auch der Grund, warum so viele Philosophen eigentlich in der Verzweiflung geendet haben. Ein berühmter Denker, Heinrich Heine, hat das Gedicht gedichtet, O Grab, du bist das Paradies. Für Pöbelscheue, zarte Ohren, der Tod ist gut, doch besser wär's, die Mutter hätte uns nie geboren. Das ist unglaublich. Unglaublich, das ist Nihilismus. Wirklich im den Sinn, den höchsten Sinn suchen. Und das war ein blitzgescheiter Mann. Dieser Heinrich Heine hat versucht, wie man gespottet hat über den Glauben, hat versucht, im philosophischen Nachdenken als Dichter den Sinn zu finden und kommt an den Punkt, O Grab, du bist das Paradies. Also furchtbar. Und so war das eben auch bei Salomo. Er sagt, hat gar nichts gebracht, das war alles nur Haschen nach Wind. Aber er hat versucht zu philosophieren und zu genießen gleichzeitig. Und in Kapitel 2 beschreibt er das in seiner ersten Untersuchung, wie er da versucht hat, mit seinem riesigen Reichtum sich alles so gemütlich zu machen. Lest jemand bitte vor. Ab Vers 4.
Ich führte große Unternehmungen durch. Ich baute mir Häuser, pflanzte mir Weinberge. Ich schuf mir Gärten und Parkanlagen und pflanzte darin Fruchtbäume jeder Art. Ich legte mir Wasserteiche an, um daraus den sprossenden Baumwald zu tränken. Ich kaufte Knechte und Mägde und hatte auch Gesinde, das in meinem eigenen Haus geboren war. So hatte ich auch größere Rinder und Schafherden als alle, die vor mir in Jerusalem gewesen waren. Ich sammelte mir auch Silber und Gold, Schätze der Könige in Ländern. Ich verschaffte mir Sänger und Sängerinnen und was zur Wohllust der Menschensöhne dient, Frauen über Frauen. Und ich wurde größer und reicher als alle, die vor mir in Jerusalem gewesen waren. Auch blieb mir meine Weisheit bei mir, und ich versagte meinen Augen nichts, vor allem, was sie begehrten. Ich hielt mein Herz von keiner Freude zurück, denn mein Herz schöpfte Freude aus all meiner Mühe, und das war mein Teil von aller meiner Mühe. Als ich mich aber umsah nach all meinen Werken und meiner Hände gemacht hatten, und nach der Mühe, die ich mir gegeben hatte, um sie zu vollbringen, siehe, da war alles nichtig und ein Haschen nach Wind und nichts Bleibendes unter der Sonne.
Wir sehen, er hat alles ausprobiert, eben von Luxusbauten, Luxusperken, Musikunterhaltung. Wir haben das nicht gelesen, ein bisschen früher spricht er auch über Kabarett, lustige Kabarets, aber er sagte sich, ich sprach zum Lachen, was soll es? Ganzen Unterhaltungsabend und da macht einer da so seine lustigen Sprüche, alle lachen und am Schluss und sagen, was haben wir jetzt von dem Abend gehabt? Und das hat er alles ausprobiert und muss sagen, es hat mir gar rein nichts gebracht. Und das Schlimme ist, Salomo hat gemeint, es würde mehr Befriedigung geben, wenn er eine zweite, dritte und schließlich eine tausendste Frau hatte. Darum Frau und Frauen. Und im Hohen Lied beschreibt Salomo eine Zeit, wo er eine völlige Erfüllung gefunden hat in der Beziehung zu Sulamit. Und sie, in ihm, sie sagt, da wurde ich in seinen Augen wie eine, die Frieden findet. Wirklich, diese Einheit von einem Mann und einer Frau, so wie Gott das geplant hat in 1. Mose 1 und 2 im Schöpfungsbericht beschrieben, das bringt eine Erfüllung für diese Erde und alles andere nicht. Aber das Schöne im Hohen Lied, das war diese Zeit, als er mit dieser einen, mit Sulamit und nur Sulamit verheiratet war. Und darum, also sobald eine Ehe durch Seitenblick geschädigt wird, dann beginnt das Unglück. Der Mensch kann nicht glücklich werden so. Macht alles kaputt. Das natürliche Glück der Ehe. Darum, also auf diesem Gebiet muss man ganz radikal sein. Also, sein Anliegen war es, als alter König Israel eben Vorträge zu halten. Das sind diese Untersuchungen. 9 Vorträge zu halten, wo er ihnen erklärt, was er alles ausprobiert hat und es hat nichts gebracht. Und darum nennt er sich Prediger. Aber er nennt sich nicht Salomo. Das hat einen besonderen Grund. Im Buch der Sprüche, das er auch geschrieben hatte, da nennt er sich wiederholt Salomo. Im Hohen Lied wird er auch immer wieder Salomo genannt. Hier nie. Weiß jemand, was der Name Salomo bedeutet? Also auf Hebräisch sagt man Salomo Schlomo. Und da merkt man, das ist schon mal mit einem bekannten Wort, ein der häufigsten Wörter, die man im Hebräischen braucht, verwandt. Shalom. Das ist der normale Gruß in Israel, Shalom. Und wenn man auf Wiedersehen sagt, Shalom. Wenn man am Morgen jemanden begrüßt, Shalom. Am Nachmittag, Shalom. Am Abend, Shalom. Wenn jemand ins Bett geht, Shalom. Und noch ein bisschen lieblicher, Shalom, Shalom. Also, das heißt Friede. Und Shlomo kommt von Shalom. Das heißt, der Mann des Friedens. Aber Salomo beschreibt ja hier all die Jahre, wo er so weit weg war von Gott. Und das Typische ist, wenn man weg ist von Gott, dann empfindet man diesen Frieden nicht im Herzen. Das ist genau das, was einem fehlt. Und schon Augustinus hat das so wunderbar ausgedrückt. Das war ein Philosoph um 400 nach Christus, der sich schließlich radikal bekehrt hat, weil seine Mutter Monika jahrelang für ihn gebetet hatte. Hatte eine gläubige Mutter. Und er hat dann ein Zeugnisbuch geschrieben, Bekenntnisse. Da öffnet er eigentlich sein innerstes Herz und beschreibt innerste Empfindungen. Und er sagt, unser Herz ist unruhig, Herr, bis dass es ruht in dir. Und das hat er erlebt als Philosoph, der auch gemeint hat, wenn er ein Leben voller Frauengeschichten hat, dann würde er Erfüllung finden, nichts davon. Er war friedelos und er hat gesehen, erst da, wo er eine radikale Umkehr erlebt hatte und seine Schuld Gott bekannt hatte, die Vergebung Gottes angenommen hatte, da erlebte er inneren Frieden. Der Autor des Buches Prediger nennt sich extra nicht Shlomo, weil er eben diesen Shalom so viele Jahre nicht in seinem Herzen erfahren hatte. Man könnte eigentlich über dieses Buch einen Bibelvers aus dem Johannesevangelium setzen. Und zwar in dem Gespräch von Jesus Christus mit der samaritischen Frau am Brunnen in Sichar. Diese Frau war ein paar Mal verheiratet. Weiß jemand, wie viel Mal? Schlagen wir mal auf, Johannes 4. In Vers 16 sagt der Herr Jesus Christus im Verlauf des Gesprächs, diese Frau soll doch bitte ihren Mann rufen. Und dann sagt sie, Ich habe keinen Mann. Und der Jesus schaut sie an und sagt, das ist das Richtige gesagt. 5 Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. 5-mal mit einem Ehebund. Und das 6. Mal lebte sie einfach mit einem zusammen. Und der Herr sagt, dieser Mann ist nicht dein Mann. Dieser Frau, im Verlauf des Gesprächs, sagte Herr Jesus, wer von diesem Wasser in diesem Brunnen trinkt, den wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, der wird in Ewigkeit keinen Durst mehr haben. So ist es auch mit dem Buch Prediger. All diese Erfahrungen, die Salomo macht, das waren Dinge, da hat er gedacht, das würde seinen inneren Durst löschen, aber in Wirklichkeit war das so unbefriedigend. Und der Durst blieb und blieb und blieb. Wer von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Die Rolling Stones haben doch mal gesungen. I can get. Wie heißt der Titel? I can get no satisfaction. Und die haben Abermillionen von Jugendlichen die Botschaft gebracht. Keine Befriedigung. Das ist genau diese Sinnlosigkeit, die Salomo 3000 Jahre früher erlebt hatte. Und die Rolling Stones konnten keine Antworten geben. Aber der Jesus allein kann den inneren Durst des Menschen so völlig stillen, dass er Befriedigung bekommt in Ewigkeit. Also im Verlauf all dieser Kapitel, die so viel reden über Nichtigkeit oder Sinnlosigkeit, übrigens 38 Mal kommt das Wort vor im Verlauf des Buches und dann dazu 9-mal haschen nach Wind, ja, versucht den Wind zu halten, geht nicht. Völlig frustrierend, wer versucht den Wind festzuhalten. Und schließlich kommt er zum Schluss, das können wir jetzt noch lesen, 2 Vers 24.
Ist es dann nicht besser für den Menschen, dass er esse und trinke und seine Seele Gutes genießen lasse in seinen Mühsal? Doch habe ich gesehen, dass auch das von der Hand Gottes abhängt. Denn wer kann essen und wer kann genießen ohne mich?
Ja, also er sagt, dass wir einen gewissen Genuss erleben und Befriedigung im Leben, ist es ganz wichtig, dass man alles, was Gott uns gibt, zum Beispiel Essen und Trinken, 3-mal im Tag, Frühstück, Mittagessen, Abendessen, nimmt ja schon ziemlich viel Zeit im Tag weg. Und dann kommt noch dazu die Vorbereitung des Essens. Und nach dem Essen den ganzen Abwasch. Und übrigens noch vor dem Vorbereiten des Essens den ganzen Einkauf. Das ist ja unglaublich, wie viel Zeit damit vergeht. Und Salomo sagt, wenn man aber diese Gaben des Essens aus der Hand Gottes nimmt und das genießt in Gemeinschaft mit ihm, das ist dieser Schlüsselvers 25. Denn wer kann essen und wer kann genießen getrennt von mir? Spricht Gott, da zitiert er Gott. Also man kann auch die alltäglichen schönen Dinge im Leben, die kann man erst richtig genießen, wenn man das aus der Hand Gottes nimmt. Das ist ein Leben, wo man all die schönen, aber auch vergänglichen Dinge dieses Lebens dankbar aus der Hand des Herrn nimmt und sich darüber freut. Und ich habe ja das Vorrecht gehabt, sehr viele Weltreisen zu machen. Aber es ging nicht darum, ich möchte in dieses Land reisen und in jenes Land reisen, damit ich dann die Iguazu-Fälle sehen kann, damit ich das. Aber so vieles wurde mir dann einfach geschenkt als Verbindung. Und dann habe ich dafür gedankt. Und das sind Eindrücke, die bleiben fürs ganze Leben, wenn man vor diesen Iguazu-Wasserfällen zum Beispiel steht in Brasilien. Aber wenn einer den Sinn des Lebens im Reisen sucht, und das erleben, und das erleben, dann wird er am Schluss sagen, und das war's jetzt. Aber wenn man das einfach aus der Hand annimmt, weil ich jetzt eben schon da nahe war, durfte ich noch dorthin gehen und habe das erlebt. Wunderbar. So groß ist Gott. Ja, und konnte das auch dann wieder geistlich verbinden. Iguazu heißt zum Beispiel große Wasser. Die Indianer dort, die Guarani-Indianer haben das so genannt, große Wasser. Und dann wurde mir das umso größer im Hohen Lied, was heißt von der Liebe, die Gott wirkt. Große Wasser können die Liebe nicht auslöschen. Iguazu. Da sehe ich das an 3 Kilometer. Über 3 Kilometer stürzt das Wasser ab. Große Wasser vermögen die Liebe nicht auszulöschen. Aber das ist eben der Punkt, dass man das wirklich freudig annehmen kann, aber dann macht man es mit Bescheidenheit und ohne zu übertreiben und auch ohne zu untertreiben. Und Gott möchte uns eben zu einem Glaubensleben führen, das ausgeglichen ist. Und das macht froh. Ja, weil man es eben ganz bewusst als Gabe Gottes aus seiner Hand nimmt. Und da deutet er schon mal an, in diesem Buch, wirklicher Genuss in irdischen Dingen. Und es gibt so viele schöne Dinge, die Gott uns im Leben geschenkt hat und schenkt jeden Tag. Wenn man die ganz bewusst aus der Hand des Schöpfers nimmt, dann gibt es eine irdische Befriedigung. Aber nur in der Gemeinschaft mit Gott. Und darum, im Kapitel 3 geht es dann um Zeit und Ewigkeit. Und da zeigt er eben, wenn der Mensch nur das Zeitliche sieht, das vergeht und dann ist es vorbei. Und das war's. Aber wenn man sich mit Gott, dem Ewigen, verbindet, dann bekommt eben das, was wir im Leben tun, eine Bedeutung im Licht der Ewigkeit. Und so geht er in dem Buch weiter und zeigt immer mehr, wie man die Dinge des Lebens erst richtig verstehen kann, einordnen kann und auch eine Befriedigung finden kann, wenn man alles im Leben in Verbindung mit dem Schöpfer bringt. Und darum, zum Schluss, kommt der Aufruf in seiner letzten, in seiner 9. Untersuchung. Da richtet er sich an die jungen Leute. Das wollen wir jetzt noch zum Schluss anschauen. Kapitel 12, Vers 1.
Und gedenke an deinen Schöpfer und in den Tagen deiner Jugend, ehe die bösen Tage kommen und die Jahre herannahen, von denen du sagen wirst, sie gefallen mir nicht.
Also gerade wenn ein Mensch jung ist, dann muss er zu Gott kommen und den Sinn des Lebens suchen. Er kann nicht sagen, jetzt bin ich zu jung, ich möchte etwas vom Leben haben, ich brauche Gott nicht. Später kommt die Zeit, ich bin zu beschäftigt, ich habe keine Zeit, um mit Gott etwas zu tun haben. Und dann kommt die Zeit, wo man zu alt ist. Wo man zu alt ist. Und nachher kommt der Moment, wo die anderen Leute dann sagen, jetzt war es zu spät. Aber das zeigt er jetzt gerade. Gedenke deines Schöpfers in den Tagen deiner Jugendzeit, ehe die Tage des Unglücks kommen, wenn man alt ist und die Beschwerden kommen, und die Jahre herannahen, von denen du sagen wirst, ich habe kein Gefallen an ihnen. Es wird schwierig im Alter. Und dann sagt er aber noch Vers 2, ehe sich verfinstern die Sonne und das Licht und der Mond und die Sterne und die Wolken nach dem Regen wiederkehren. Damit will Salomo sagen, in poetischer Sprache, im Alter ist es wie wenn die Wolken sich zusammentun und das himmlische Licht von Sonne, Mond und Sternen sieht man nicht mehr. Man muss nur mal ins Altersheim gehen und schauen, Leute sitzen da. Die warten, bis sie wieder ins Bett gehen. Nächsten Tag wieder genau gleich. Und wenn man mit diesen Menschen über den Herrn sprechen will, bei ganz vielen merkt man, sie sind gar nicht mehr in der Lage. Es ist wie zu. Also es ist so ein Wunder, wenn ein junger Mensch sich bekehrt. Und wenn ein älterer Mensch sich bekehrt, ist es ein doppeltes Wunder. Und wenn ein alter Mensch sich bekehrt, ist es ein dreifaches Wunder. Aber es gibt solche. Aber man hat Untersuchungen gemacht mit Tausenden, die befragt worden sind. Und da wurde klar, die meisten haben sich bekehrt vor 25. Die allermeisten. Nachher sind sie festgefahren. Und auch wenn sie sehen, ja, interessant, aber sind nicht mehr bereit, ihr Leben auf den Kopf zu stellen. Also die meisten vor 25. Und es gibt natürlich bis 80 und mehr, aber es wird immer seltener. Und das hängt damit zusammen, im Alter geht das zu. Und darum sagt Salomo, wenn du jung bist, und dann sagt er weiter, also gedenke an den Schöpfer, wenn du jung bist, bevor es eben so schwierig wird. Vers 3, an dem Tag, da die Hüter des Hauses zittern und sich krümmen die starken Männer. Die Hüter des Hauses beginnen zu zittern. Und die starken Männer, das sind diese stärksten Muskeln, die wir da haben, die werden krumm, da unten. Die starken Männer, die krümmen sich, die Müllerinnen feiern, weil sie wenig geworden sind. Das sind die Zähne. Und ich kann auch nicht mehr so gut sprechen. Und auch beim Essen ist es ein bisschen schwierig, weil die nicht mehr mahlen, ja? Die feiern. Das heißt, die haben frei. Feierabend. Das heißt, wenn man nicht mehr arbeitet. Und weiter heißt es, und sich verfinstern die aus den Fenstern Sehenden. Das Augenlicht nimmt ab. Und es wird sogar schwierig, überhaupt lesen zu können. Und dann sagt er, und die Türen zur Straße geschlossen werden, in das Geräusch der Mühle dumpf wird. Das Gehör nimmt ab, immer mehr. Und weiter. Und er, der alte Mensch, aufsteht bei der Stimme des Vogels. Und gedämpft werden alle Töchter des Gesangs. Und die Stimmbänder, die funktionieren dann auch nicht mehr richtig. Man kann gar nicht mehr richtig singen, wie früher. Alles immer noch in dem Gedanken, denk an deinen Schöpfer, bevor das da so und so kommt. Und dann sagt er weiter, auch fürchten sie sich vor der Höhe und Schrecknisse sind auf dem Weg. Also man verliert auch den Mut, unternehmungslustig zu sein. Der Mandelbaum steht in Blüte. Der Mandelbaum ist der erste Baum in Israel, der Ende Januar beginnt zu blühen. Weiße Blüten, noch keine grünen Blätter. Fantastisch, das Bild in dieser Zeit. Überall die Mandelbäume, die blühen, das sind die weißen Haare. Das ist der Mandelbaum, der blüht. Und die Kaper ist wirkungslos. Man kann sich bemühen, da das Essen interessant zu machen, aber es schmeckt alles gleich. Traurig, nicht wahr? Und Salomo sagt, nicht abwarten, bis es dann so weit ist. Das kommt bei an. In diese Richtung. Und dann sagt er, der Mensch geht hin zu seinem ewigen Haus. Der Ausdruck, das ewige Haus, ist im Hebräischen die Bezeichnung für den Friedhof. Der Mensch geht zu seinem ewigen Haus. Und die Klagenden ziehen umher auf der Straße. Der Sarg wird dann zum Friedhof gebracht und ganz viele Leute oder ein paar wenige gehen da auf der Straße, klagend, dahinterher, still, traurig. Und dann sagt er, ehe zerrissen wird die silberne Schnur, das ist das Rückengrat, auf das wir so stolz sind und darum aufrecht gehen können. Ja. Die silberne Schnur wird zerrissen. Und dann heißt es, zerschlagen die goldene Schale, das ist der Schädel, denn wir so stolz sind, weil da drin das Gehirn haust, unsere Intelligenz, ja, ist dort aufgehoben, aber die goldene Schale zerbricht, der Eimer am Quell wird zerschlagen, das Rad an der Zisterne, zerschlagen, das Rad an der Zisterne, ist ein Bild des Herzens, das den Eimer mit der Flüssigkeit transportiert, ja, also das Rad, also dieses Antriebinstrument, das Herz, bewirkt den ganzen Blutkreislauf, die Flüssigkeit. Und dann heißt es weiter, und der Staub zur Erde zurückkehrt, wie er gewesen ist, und der Geist zu Gott zurückkehrt, der ihn gegeben hat. Und das ist der Tod. Aber dann ist es zu spät. Dann gibt es nur noch das Gericht, wenn man vor Gott kommt. Und jetzt lesen wir noch die zwei letzten Verse, bitte.
Lasst uns die Summe aller Lehre hören. Fürchte Gott und halte seine Gebote. Denn was macht den ganzen Menschen aus? Denn Gott wird jedes Werk vor ein Gericht bringen, samt allem Verborgenen, es sei gut oder böse.
Also, Salomo kommt hier zum Endergebnis seines Buches. Das Ganze hat er geschrieben, um zu zeigen, es bringt nichts, ein Leben ohne die Gemeinschaft mit dem Herrn. Und das ganz Wesentliche ist, wir brauchen eine persönliche Beziehung zu Gott. Und das meint er mit fürchte Gott. Eine tiefe Ehrfurcht vor Gott. Und das führt uns dazu, dass wir nicht von Gott wegrennen, sondern gerade zu ihm kommen. Und unsere Schuld ihm bringen und zu Lebzeiten, wenn man noch möglichst jung ist, die Vergebung schenken lässt. Und dann halte seine Gebote, das bedeutet, richte dich nach der Bibel aus. Ein Leben, das wirklich von echter Freude erfüllt ist, ist ein Leben, bei dem man nach den Anweisungen Gottes in seinem Wort lebt. Und das macht glücklich. Und viele Menschen denken, das macht unglücklich, wenn man sich an die Bibel hält. Genau das Gegenteil. Salomo ist unglücklich geworden, weil er sich nicht mehr an die Bibel hielt. Salomo hat ja drei Bücher geschrieben, das Hohelied, Sprüche und Prediger. Und eigentlich wäre die Reihenfolge schöner, es wäre umgekehrt gewesen. Denn im Prediger sieht man den Menschen weg von Gott, wie aber sieht, Sinn im Leben gibt es nur durch die Beziehung zum Herrn und er kehrt um. Und das Buch Prediger führt dahin, das Endergebnis des Ganzen. Fürchte Gott und halte seine Gebote. Das Buch der Sprüche setzt nämlich genau dort an. Der Schlüsselvers, Kapitel 1, Vers 7, der Weisheit Anfang wird dort erklärt, ist die Furcht des Herrn. Also die Gottesfurcht ist dort der Ausgangspunkt und Gott gibt im Buch der Sprüche dem Gläubigen Licht für alle möglichen Situationen des Lebens. Wie man sich da und in dieser Situation verhalten soll nach Gottes Gedanken. Und gelingen hat im Leben. Aber im Hohenlied, dort geht es deutlich weiter. Das Hohenlied setzt dort an, wo das Buch der Sprüche aufhört. Im letzten Kapitel wird nämlich im Buch der Sprüche beschrieben, die wunderbare Beziehung zwischen Mann und Frau in der Ehe, und zwar die tüchtige Frau wird dort beschrieben, die gottesfürchtige Frau und der gottesfürchtige Mann. Und das wird dann der Ausgangspunkt fürs Hohelied. Dort wird die ideale Beziehung von Mann und Frau beschrieben. Und man kann sagen, so sollte der Entwicklungsweg sein. Zuerst ohne Gott, die Bekehrung, man kommt zum Wort Gottes. Da meint man vielleicht zuerst, die Bibel sei so ein Katalog von vielen Gesetzen und das wäre das Glaubensleben. Nein, das Buch der Sprüche zeigt uns zwar die Gebote Gottes, führt aber hin zur Beziehung. Und darum im Hohenlied wird dann gezeigt, die Beziehung, die Frau Sulamit und der Mann Salomo. Und das symbolisiert die Beziehung der Gläubigen zu Jesus Christus. Also nicht als solche, die einfach so einen Gesetzeskatalog vor sich haben und versuchen, den umzusetzen, sondern all die Gebote Gottes sind der Ausdruck der Liebe zu Gott und der Beziehung, der persönlichen Beziehung zu ihm. So wie in der schönen Ehebeziehung zwischen Sulamit und Salomo. Aber eben bei Salomo war es so, er hat diese schöne Beziehung am Anfang gehabt und dann den Zustand der Sprüche in der Mitte und am Schluss geht er weg vom Herrn. Aber glücklicherweise, er kehrt dann wieder um. Und die gute Nachricht, Salomo zeigt, es gibt einen Weg zurück. und eine doppelt gute Nachricht. Wir können das also beziehen auf jeden, der sein ganzes Leben bisher ohne Gott leben wollte und dann zurückkehrt. Aber wir können auch denken an solche, die vielleicht als junge Leute gingen sie in die Gemeinde, haben auch ein bisschen Bibel gelesen, haben auch noch da und dort mitgemacht, vielleicht im Chor noch gesungen. Und dann sind sie ganz weggekommen. Im Englischen gibt es einen bestimmten Ausdruck dafür. Weiß jemand, was das für Leute sind? Backsliders. Abgefallene. Und ich habe schon viel zu tun gehabt mit Backslidern. Und die sind zurückgekehrt und plötzlich kam so eine Angst auf. Ist es überhaupt möglich, dass ich wieder zurückkehren kann? Und ich konnte jedes Mal die gute Nachricht sagen, ja natürlich. Wenn ein Mensch umkehrt und wirklich bereut die alte Zeit, so wie Salomo, dann nimmt Gott ihn an. Ja, aber es ist doch so, wenn abgefallen, die werden nicht mehr angenommen. Ja, aber jeder, der umkehrt, wird angenommen. In Johannes 6 sagt der Herr Jesus, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Also, bist du gekommen? Ja. Also, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Die müssen keine Angst haben, dass sie nicht angenommen werden. Und zwar ist ja der Grund, der wir Menschen würden von uns aus nie Gott suchen. Römer 3 sagt, da ist keiner, der Gott suche. Und wenn ein Mensch beginnt, Gott zu suchen und beginnt, wirklich den Weg zurückzugehen zum Herrn, dann darf er wissen, das ist, weil Gott ihn zieht. Ein Mensch kann nur sich bekehren, weil Gott ihn zieht. Aber Gott zieht alle. Und wir müssen aufpassen, dass wir da nicht widerstehen. Sonst geht man verloren. Aber ein Backslider darf wissen, genauso wie Salomo nach Jahren des Umherirrens zurückgekommen ist und Gnade gefunden hat, gilt das für jeden, der früher vielleicht mal so ein bisschen gläubig war, kommt zurück, er wird angenommen. Das ist eine wunderbare Endbotschaft des Buches Prediger.